Willkommen, liebe Hörer, zur 61. Ausgabe von In Dubio, dem Podcast ohne Gender-Gaga und intersektionalen Opferkult. Am Mikrofon ist Burkhard Müller-Ulrich. An diesem Donnerstag, dem 24. September 2020, begrüße ich die Bestseller-Autorin und mutige Matadorin in Talkshows und auf politischen Versammlungen, Birgit Kelle. Birgit, es gibt ein neues Buch von dir, gerade erschienen im Finanzbuchverlag, das eigentlich die Thematik von Gender Gaga fortsetzt. Es heißt Noch normal, mit Fragezeichen, das lässt sich gendern. Aber trotz des kabarettistischen Titels ist das, worum es da geht, wirklich nicht mehr lustig, denn es geht um etwas Heiliges, nämlich das Leben an sich. Dieses Leben, so wird uns heute von vielen Stellen eingeredet, lässt sich beliebig umformen, ummodeln, umkodieren. Männer werden zu Frauen und Frauen werden zu Männern, je nach Dafürhalten und Opportunität. Und zwar nicht nur vereinzelt und im stillen Kämmerlein, sondern im vollen Licht der Medienscheinwerfer. Denn Transsein ist der neue Rock'n'Roll. Das hat einerseits komische, aber andererseits auch gefährliche Züge. Worin siehst du denn die größte Gefahr?
Ich glaube, die größte Gefahr, die wir in dieser gesamten Thematik haben, ist, dass wir sie nicht ernst genommen haben bisher oder dass die Mehrheit sie jedenfalls nicht wirklich ernst nimmt, weil es natürlich auch einlädt, über Gender zu lachen. Ich habe ja selbst vor 5 Jahren den Bestseller Gender Gaga geschrieben und eine Satire-Schrift gemacht letztendlich zu dem Thema, weil man ohne Humor einerseits das Thema gar nicht überwinden kann, gleichzeitig eben so viel Anlass ist, weil so viel Skurriles, so viel Seltsames, so viel Lächerliches im Raum steht, was im Namen von Gender passiert. Und ich habe jetzt formuliert, dass ausgerechnet diese Absurdität des Themas ihm leider zum Durchbruch auch verhilft, weil man es nicht ernst nimmt, weil man glaubt, man könnte das einfach weglachen und abtun als irgendetwas Lächerliches, was mit einem selbst nichts zu tun hat. Und jetzt sind die aber durchmarschiert. Sie marschieren auch immer weiter im System. Und mein neues Buch beschäftigt sich jetzt mit dem real existierenden Gender-Gedöns, damit man einfach mal sehen kann, was passiert tatsächlich, wenn im Namen von Gender Politik gemacht wird. Also nicht, wenn man die hübschen, bunten Bilder anschaut und wenn man die schönen Texte über Toleranz und Akzeptanz liest und all diese Forderungen, die im Raum sind, wir wollen uns alle lieb haben und gemeinsam in den Sonnenuntergang laufen hinterm Regenbogen, sondern was passiert real, wenn man im Namen von Gender Politik macht, und dann wird es eben sehr schnell bitter ernst.
Und weil du real sagst, diese Realität hat die Satire ja schon längst überholt. Und wir haben mittlerweile ein Bundesverfassungsgericht, das also offiziell feststellt, dass es nicht ein drittes Geschlecht gibt, aber dass man, wenn man sich den beiden Geschlechtern nicht zugehörig findet, dass man das in den Pass eingetragen bekommt als divers und so weiter und so fort. Also nehmen wir uns mal ein paar Fälle raus und im Grunde die Frage, worin siehst du die größte Gefahr wieder, jetzt nicht allgemein gesprochen, sondern ganz konkret, was ist inzwischen passiert, wo du sagen würdest, das geht zu weit?
Was passiert und was, sagen wir mal, das Grundproblem ist, das taucht in verschiedenen Varianten überall auf, wo diese Doktrin umgesetzt wird, dass Geschlecht tatsächlich nichts mit Biologie zu tun habe, sondern eben eine Kategorie sei, die der Mensch frei wählen soll. Das ist ja die Grundforderung, die im Raum steht und die in manchen Ländern eben politisch tatsächlich schon umgesetzt wird oder eben auch eingefordert wird von der Bevölkerung.
Und wenn das kommt aus der angelsächsischen Welt, richtig?
In der angelsächsischen Welt ist es am weitesten verbreitet, weil man dort schon viel früher mit der konkreten Umsetzung begonnen hat, während wir hier in Deutschland viele Diskussionen noch führen. Also einfach mal ein paar Beispiele in den Raum, wo wir eine konkrete Gefahrenlage beziehungsweise einfach eine Problemlage jetzt entsteht, weil diese Doktrin verfolgt wird. In den USA, aber auch in Kanada, auch in Australien gibt es gibt verschiedene Sportarten, die inzwischen gefährdet sind. Also Gender gefährdet konkret den Frauensport. Denn wenn man das Frausein zu einer frei wählbaren Kategorie macht und sagt, wir müssen alle Menschen anerkennen in ihrer Geschlechtlichkeit, wenn sie sagen, sie sind eine Frau, dann müssen wir sie wie eine Frau behandeln, dann dürfen diese Frauen selbstverständlich auch, diese Transfrauen auch beim Frauensport mitmachen. Weil man kann ja ja nicht auf der einen Seite sagen, wir erkennen euch gesellschaftlich an, aber dann sagen, nee, im Sport dürft ihr aber nicht mitmachen. Wir haben also jetzt zum Beispiel in den USA, in manchen Bundesstaaten, klagen sich jetzt Teenager-Mädchen durch alle Instanzen, weil sie faktisch gezwungen sind, gegen Jungs anzutreten in der Leichtathletik, weil jeder Junge, der jetzt sagt, er sei ein Transmädchen, dort mitlaufen kann. Und die Mädchen, die protestieren, werden als transphob gebrandmarkt. Und die klagen jetzt teilweise, weil sie sagen, wir gewinnen hier überhaupt nichts mehr. Wir haben gar keine Chance mehr im Frauensport, weil wir von den Jungs überrannt werden. Anderes Beispiel in England, ganz konkret als Problem. In England gibt es bereits seit 2010 diesen Gender Recognition Act, der bedeutet, dass man anerkennen muss, dass jemand sein Geschlecht selbst wählen darf. Das geht so weit, dass eben auch die Polizei sich natürlich daran halten muss. Sprich, wenn jetzt ein Verbrecher festgenommen wird, der sagt, er sei eine Frau und beansprucht, Frau zu sein, dann hat auch die Polizei ihn gefälligst als Frau zu behandeln, auch wenn er anatomisch nach wie vor ein Mann ist. Und das führt jetzt zu einer neuen Gefahrenlage in Frauengefängnissen, weil dort jetzt die ersten sogenannten Transfrauen mit ihrem offenbar rein weiblichen Penis die ersten Frauen belästigen, vergewaltigen und nötigen und die ersten Fälle auch schon vor Gericht stehen. Das ist nicht irgendwie so, sagen wir mal, eine Gefahrenlage, die wir an die Wand werfen.
Also mal kurz, weil du gerade sagst, rein weiblicher Penis, da muss man ja richtig kurz nachdenken, was ist denn da gemeint? Also das sind einfach Kerle, die sind auch noch nach wie vor muskulös, die haben einen Penis, aber sie behaupten, sie seien eine Frau, weil sie sich gerade danach fühlen.
Ja, weil es ist nicht so wie in Deutschland. Also wir haben zahlreiche Länder, die dieser Doktrin folgen, Geschlecht ist eine frei wählbare Kategorie, und gleichzeitig aber nicht verlangen, dass eine körperliche Umwandlung stattfindet, wie es zum Beispiel in Deutschland ist. Also in Deutschland ist das Thema Transsexualität, wenn ich also mein Geschlecht ändern will in Deutschland, kann ich das auch beantragen, muss ich allerdings bestimmte Hürden nehmen, gesetzlicher Natur, aber auch medizinischer Natur. Das heißt, mein Anliegen wird vor einen Richter gebracht und der prüft das auf Ernsthaftigkeit. Ich brauche zwei medizinische Gutachten, also psychologische Gutachten, die mir bescheinigen, dass ich das wirklich ernst meine und nicht aus einer Laune heraus mache. Und ich muss mich tatsächlich auch operativ körperlich verändern, damit ich das auch in meinen Ausweis bekomme. All diese Voraussetzungen, die in Deutschland im Moment noch tatsächlich da sind, sind zum Beispiel in England nicht mehr gefragt. Braucht man auch in den USA nicht. Braucht man auch in Australien in manchen Bundesstaaten nicht. Das heißt, in England zum Beispiel eben kann auch ein Sexualstraftäter, der sagt, ich bin eine Transfrau, beantragen, ins Frauengefängnis gelegt zu werden. Es hat einen prominenten Fall dazu tatsächlich gegeben. Und der hat mit seiner männlichen Anatomie, mit einem offensichtlich also als weiblich kodierten Penis, hat er in diesem Gefängnis eben andere Frauen vergewaltigt. Und man hat gar keine Handhabe mehr, wenn man der Doktrin folgt. Ich sage immer, wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Und wenn man das nur theoretisch sozusagen in den Raum stellt, ohne dass es auch für die Betroffenen Konsequenzen hat, die sie ernsthaft durchdenken müssen, dann kommen diese Gefahrenlagen eben für die ganz normalen Biofrauen, wie ich sie nenne.
Also es klingt ein bisschen nach Transfüchsen, die sich in Hühnerställe einsperren lassen, ja?
Ja, ich sag mal immer, man kann denen gar nicht den Vorwurf machen. Den Vorwurf muss man eigentlich einer Gesellschaft machen, die das zulässt, die eine politische Agenda umsetzt, ohne sie zu Ende zu denken vorher. Es ist ja nicht so, dass man das nicht hat kommen sehen oder dass man diese Probleme nicht kommen sehen kann. Wenn ich sage, jeder darf sich frei entscheiden und er muss sich nicht einmal operativ verändern, dann ist doch klar, dass es auf kurz oder lang einfach Probleme geben wird, die im Übrigen ja nicht nur die Frauengefängnisse, sondern alle anderen bislang singulär Frauenräume betreffen. Also angefangen von der Umkleidekabine im Schwimmbad bis hin zu Frauenhäusern. Wir haben in den USA, in Alaska haben wir einen Fall, der auch durch die Presse ging, und ich habe die Betreiberin von diesem Obdachlosenheim auch persönlich kennengelernt bei einer Tagung. Die hat dieses Obdachlosenheim musste fast schließen, weil eine sogenannte Transfrau auf Diskriminierung geklagt hatte, weil sie nachts dort nicht übernachten durfte in dieser Sammelunterkunft. Dazu muss man wissen, das ist sozusagen ein großer Raum und tagsüber dürfen da alle hin, auch Männer und egal welches Geschlecht, und kriegen Essen und dürfen sich dort aufhalten. Aber nachts machen die ein Frauenhaus draus, weil sie sagen, obdachlose Frauen sind besonders gefährdet. Und jetzt kam diese Transfrau, die anatomisch ein Mann war, und sagte, ich bin ja auch eine Frau und ich möchte hier nachts auch übernachten. Die anderen Frauen hatten Angst und sagten, das wollen wir nicht. Und die Betreiberin des Obdachlosenhauses, hat gesagt, nein, ich nehme diese sogenannte Transfrau hier nachts nicht auf, wurde verklagt, die Stadt drohte mit Schließung, sie musste durch mehrere Instanzen, inzwischen hat sie gewonnen, aber sie musste vor Gericht verteidigen, dass sie sagt, diese Transfrau nehmen wir hier nachts nicht auf. Das heißt, die Biofrau war sozusagen auch dort wieder gefährdet. Und das sind alles Problemlagen, die kann man voraussehen. Die sind ja nicht aus der Luft gegriffen. Das ist eben, wenn man A sagt, kommt B automatisch.
Ja, ist diese Transbewegung eigentlich, wenn man es genau durchdenkt, das Ende der Frauenbewegung? Weil wenn man sagt, Frau sein ist sowieso nur eine Annahme, ein momentanes Konstrukt, das je nach Gefühlslage variieren kann, dann ist ja das, wofür die Frauenbewegung eigentlich eingetreten ist, nämlich Ermächtigung und Schutz und Förderung von Frauen, hinfällig.
Ja, natürlich, weil es ist ja auch absurd. Ich meine, was ist denn eine Frau? Also wir erleben jetzt gerade so eine Frauenbewegung, nach wie vor eine Bewegung, die sich feministisch nennt, die aber gleichzeitig paradoxerweise nicht mehr in der Lage ist zu definieren, was eigentlich Frau sein überhaupt bedeutet und im Gegenteil auch noch bekämpft, dass Frau sein eine natürliche Kategorie sein soll. Und die Frage, die ich aufgeworfen habe, auch in meinem Buch, ist eben, was ist denn überhaupt noch mit Frau gemeint? Was meint denn eigentlich unser Grundgesetz, wenn es sagt, Männer und Frauen sind gleichberechtigt? Wenn man gleichzeitig politisch nicht mehr wagt, das Frausein überhaupt noch an einem natürlichen Faktor festzumachen und jetzt neuerdings jeder Frau sein darf, der gerne eine Frau wäre. Und wir erleben tatsächlich das Ende der Safe Spaces auch für Frauen. Das wird noch sehr lustig in der Argumentation, wenn die feministischen Damen langsam merken, dass jeder Safe Space, den sie im Moment mühsam erkämpfen für die Frauen, um sie vor der angeblich ständigen strukturellen Sexismus der Männer zu schützen, dass diese Räume demnächst geöffnet werden müssen für die sogenannten Transfrauen mit ihren weiblichen Penissen und dass sie selbst dafür gekämpft haben, dass es so ist. Das heißt, es ist sozusagen ein Kannibalismus nach innen, der gerade stattfindet.
Genau, also diese geschlechtspolitischen Bewegungen, die zersetzen sich gerade selbst.
Die Männer beanspruchen jetzt das Frausein. Das ist der ultimative Raub der Weiblichkeit. Möglicherweise ist das quasi eigentlich der finale Kampf. Und irrerweise erleben wir eben diese feministische Riege, die selbst gar nicht begreift, dass sie an ihrem Untergang gerade hilfsbereit zur Seite steht und das Ganze auch noch selbst erkämpft. Und wenn sie es merken, wird es möglicherweise schon zu spät sein. Das heißt, das, was die Frauenbewegung gemacht hat, nämlich Frauenrechte zu erkämpfen, Schutzräume für Frauen erkämpfen, Frauenpolitik erkämpfen, wird gerade gekapert von der zweiten Welle der sogenannten Vielfalt der Geschlechter. Das heißt, man hat im Namen von Gender am Anfang für die Frauen, also eigentlich für die Biofrauen, gekämpft und ist gekapert worden von der sogenannten Vielfalt der Geschlechter, wo jetzt natürlich ganz, ganz viele und auch ganz andere Interessen mit in diesem Gender-Opfertopf stecken, die sich jetzt gegenseitig das Leben schwer machen, was man aber nicht bereit ist anzuerkennen und deswegen macht man eben dann die Augen zu, wenn diese Probleme auftauchen und tut so, als seien die gar nicht existent, beschimpft lieber jene, die das Problem benennen, wie zum Beispiel der Fall J.K. Rowling uns ja im Moment sehr anschaulich auch in den sozialen Netzwerken zeigt, eine Frau, die begriffen hat, dass hier ein Problem ist und einfach sagt, Leute, bei aller Toleranz, Frauen sind Frauen, Männer sind Männer. Und von mir aus kann jeder leben, wie er will und kann sich kleiden, wie er will und kann ins Bett steigen, mit wem er will, solange das alles unter Erwachsenen ist. Aber wir können doch hier jetzt nicht die ganz normalen Frauen wieder zurückschicken und sagen, Weiblichkeit ist nur ein Konstrukt. Das geht eben einer J.K. Rowling dann auch zu weit. Ja, und jetzt hat sie den weltweiten Shitstorm am Hals, einfach weil sie diese Transgeschichte nicht mitmacht.
Du hast gerade auf die deutsche Gesetzeslage hingewiesen und die hier ja immer noch notwendige, ich sag mal, Ernsthaftigkeitsprüfung. Das heißt, wenn man sein Geschlecht wechseln möchte, amtlich wechseln möchte, dann muss dem vorausgehen eine sehr langwierige, sehr tiefgreifende Umwandlung medikamentöser und operativer Art. Das betrifft Menschen, weil du gerade gesagt hast, es muss wirklich ernst sein, Menschen mit einer gewissen Entschlusskraft, die wiederum eine gewisse Reife und das wiederum ein gewisses Alter voraussetzt. Also du merkst, worauf ich hinaus will.
Ja.
Die ganze Geschichte verlagert sich ja hin zur Jugend. Also es gibt ja mittlerweile immer jüngere Personen, die entweder, weil sie es selber behaupten oder noch schlimmer, weil ihre Eltern es für sie behaupten, Kinder, die also schon zu Transpersonen erklärt werden.
Ja, die Kinder sind möglicherweise das dunkelste Kapitel dieser gesamten Genderbewegung und ich glaube, die Dimension dessen, was sich hier anbahnt, ist den allermeisten gar nicht wirklich klar. Was wir aber faktisch eben feststellen können, ist, dass wir nicht nur in Deutschland und in Europa, sondern weltweit in allen Gesellschaften, die sich dieser Genderbewegung geöffnet haben, dass wir wirklich eine Explosion der Zahlen der angeblichen Transkinder haben und dass ebenfalls weltweit in allen Ländern sich Ärzte, vor allen Dingen eben auch Kinderpsychologen, also das Fachpersonal, das medizinische Fachpersonal, das mit diesen Fällen betraut ist, dass die sich inzwischen öffentlich zu Wort melden und sagen, wir haben hier ein massives Problem, das exponentiell steigt, das medizinisch nicht zu erklären ist, sondern gesellschaftlich offensichtlich herbeigeführt ist, das in Konsequenz aber gerade Kindergesundheit gefährdet. Denn wir haben Zahlen, nur damit wir es mal in den Raum werfen, teilweise ein Anstieg um den Faktor 2000, auch in Deutschland, in England auch, die Klinik, wir haben eine zentrale Klinik in London, die haben wirklich mehrfach 1000 den Faktor, steigt die Zahl angeblicher Transkinder. In den USA sprießen sogenannte Gender-Kliniken wie Pilze aus dem Boden. Wir haben das gleiche Phänomen in manchen Bundesstaaten in Australien, aber wie gesagt, eigentlich überall.
Gerade die Ärzte und die Mediziner raufen sich die Haare, aber gleichzeitig muss es ja mindestens genauso viele geben, die das fördern.
Auch darüber gibt es eben einen Streit, weil die Mediziner sagen erstmal, wir sind konfrontiert mit einer riesigen Patientenzahl, die da ist. Wir sehen bei vielen, wir haben die ersten Untersuchungen, gerade auch in England, die sagen, es ist nahezu eine Clusterbildung. Wir stellen fest sozusagen, dass ganze Freundeskreise plötzlich geschlossen hier auftauchen und sagen, sie seien alle trans. Also man könnte es in manchen Kreisen fast wie eine Modeerscheinung titulieren. Wir haben, und man sieht ja, das gesellschaftliche Klima ist ja so. Trans zu sein ist irgendwie hip. Wir sehen, dass es in die Medien reingeht und vor allen Dingen, dass die Thematik breit ausgetreten wird, auch gerade in der Zielgruppe der Kinder. Also angefangen von Germany's Next Topmodel, wo inzwischen Transmädchen selbstverständlich mit reingenommen werden und das auch alles als sehr positiv und mutig und besonders irgendwie dargestellt wird. Wir haben inzwischen Netflix-Serien, die mit hanebüchenen Plots Folge feiern, wo eben Transkinder über den Bildschirm gezerrt werden in eigenen Serien. Das heißt, es ist tatsächlich etwas, womit man sich als Kind heutzutage eben auch sehr absetzen kann, womit man besonders sein kann. Also während man in den 80ern seine Haare blau färben musste und die Schule geschmissen hat, ändert man heute das Geschlecht, um seine Eltern aufzuregen und um besonders zu sein. Und es wird ja auch gefördert. Wir haben ein ganzes staatliches System, das auf das Coming-out in irgendwelche vielfältigen neuen Geschlechter ausgerichtet ist. Auch in Deutschland haben wir unglaublich viele Interessensverbände, die an Schulen Arbeit machen und die das Thema Transsein als neue Normalität verkaufen, sodass dieses Thema, kann man sagen, plötzlich überall im Leben von Kindern da ist als angebliche Normalität. Und dementsprechend Ärzte auch sagen, das scheint offensichtlich zusammenzuhängen. Was nicht bedeutet, dass diese Kinder tatsächlich trans sind. Aber jetzt sind die da, beanspruchen das und was macht man damit? Und da sehen wir auch, es geht auseinander. Wir haben Länder, die sehr liberal das Ganze handhaben und wo es jetzt zu Problemen kommt. England, gerade auch USA. Die Frage der Pubertätsblocker, die dann eingesetzt werden, um das Einsetzen der Pubertät zu verhindern, grassiert gerade als Problem und wurde auch bis vor kurzem in England zum Beispiel als Problem einfach negiert. Also die Ärzteschaft war sozusagen geteilt. Inzwischen sind sich alle mehr oder weniger einig, Pubertätsblocker sind ein Drama für Kinder. Medizinisch, nur für diejenigen, die gar nicht wissen, wie das funktioniert. Also wenn jetzt, sagen wir mal, ein 12-Jähriger kommt und sagt, ich möchte das Geschlecht wechseln, weil ich bin im falschen Körper geboren, dann ist es relativ einfach, in manchen Ländern sofort mit Pubertätsblockern behandelt zu werden, was so viel bedeutet, man gibt ihm Hormone, und die Pubertät wird eingefroren. Damit entwickelt sich der Körper nicht weiter. Die Idee dahinter ist, das Geschlecht, also wenn man verhindert, dass er quasi erstmal zum Mann wird, dann muss man ihn nicht mühsam anschließend umoperieren zur Frau und es wird einfacher. So, das Problem ist aber medizinisch, man kann mit Pubertätsblockern die Pubertät einfrieren, man kann sie aber nicht wieder auftauen. Das heißt, sollte dieser Junge später in 2 Jahren sagen, ich habe mich geirrt, ich bin vielleicht doch nicht im falschen Körper, dann kann man erst nicht wieder auftauen, sondern dann hat man ihm einen irreparablen gesundheitlichen Schaden zugefügt, der ganze Listen von Nebenwirkungen hat und was seinen ganzen Körper für den Rest seines Lebens schädigt. Angefangen von Zeugungsunfähigkeit, angefangen davon, dass auch seine Geschlechtsteile sich eben nicht mehr weiterentwickelt haben, dass seine Knochen sich nicht weiterentwickelt haben, dass die normale Entwicklung des Gehirns was in der Pubertät stattfindet, sich nicht entwickelt hat. Ja, Pubertät ist ja keine Krankheit, die man verhindern muss, sondern Pubertät ist der Ernstfall. Das heißt, Pubertätsblocker verhindern die normale Entwicklung eines Kindes. Das ist eigentlich eher so etwas wie Körperverletzung. Das ist Körperverletzung, was da stattfindet. Und es kann nicht rückgängig gemacht werden. Und deswegen ist es ein Drama, weil wenn man jetzt sieht, Tausende von Kindern werden jetzt weltweit mit Pubertätsblockern behandelt, um sie auf eine Transition in ein anderes Geschlecht vorzubereiten. Diese Kinder sind für den Rest ihres Lebens möglicherweise Patienten.
Wobei es doch Menschen gibt, die Reise hin und zurück machen, weil sie nach einiger Zeit einsehen, dass sie doch nicht glücklich werden in dem anderen Geschlecht, in dem ihnen körperlich möglicherweise schon angeformten anderen Geschlecht. Also das sind alles extrem gefährliche und auch schmerzhafte Umwandlungsprozesse, denen der Körper da unterworfen wird. Aber manchmal, und diese Zahl der Menschen steigt ja offensichtlich auch, sagen welche, ich habe mich geirrt, ich möchte wieder meinen alten Leib zurück.
In der Tat, diese Leute gibt es, die melden sich zunehmend zu Wort, sind allerdings genauso in der Trans-Szene ausgegrenzt, weil man sie natürlich nicht haben will. Also niemand möchte in der Trans-Szene die Geschichten hören, ich habe mich geirrt, ich war mir nicht sicher und man hat mich möglicherweise frühzeitig auf einen Weg gedrängt und ich war noch gar nicht reif für diese Entscheidung. Solche Geschichten sind inzwischen gerade in England massiv vorhanden. Ich empfehle gerne, ich habe es auch in meinem Buch zitiert, eine Reportage in der BBC in England über 3 Frauen. Auch die deutsche Zeitschrift Emma, Alice Schwarzer, hat sich des Themas auch angenommen. Auch dort finden sich sehr gute Berichte dazu. Das Drama ist tatsächlich, dass all diese beispielhaften Geschichten, die dort auftauchen, zeigen, dass es eine sehr, sehr heikle Entscheidung ist und dass das System, das es angeblich tolerant, sehr einfach möglich machen will, diese Geschlechtsumwandlung, gleichzeitig eben vorantreibt, dass es auch unüberlegt passiert und schneller, als man vielleicht meint. Inzwischen in England ist diese große Klinik in London die einzige Klinik auf der Insel, die Geschlechtsumwandlung betreibt, von 2 Mädchen verklagt worden. Der Prozess ist jetzt eröffnet. Man darf sehr gespannt sein, wie das ausgeht, weil diese Mädchen klagen zum Beispiel, dass sie innerhalb kürzester Zeit ohne großes Hinterfragen, ohne große ärztliche Begleitung eigentlich sofort auf diesen Weg geschickt worden sind, nach dem Motto, okay, du willst dein Geschlecht wechseln, hier hast du erstmal Pubertätsblocker, nächsten Monat haben wir die Brustamputationen und in einem Jahr ist alles durch. Das heißt, ohne dass man kurz überhaupt zum Durchatmen kommt und ohne dass das wirklich hinterfragt wird, auch therapeutisch, sind sie auf diesen Weg gebracht worden und sagen jetzt, wir bereuen es und wir haben das Gefühl, wir sind nahezu überwältigt worden von diesem System. Und das muss man ernst nehmen. Ich habe übrigens auch, das ist spannend, mich kontaktieren immer mal wieder auch transsexuelle, gerade Frauen, die mir zum Teil ja auch wirklich Recht geben, die zwar selber sagen, ja, ich habe so eine Geschlechtsumwandlung hinter mich und die das sehr ernsthaft betrieben haben und auch überzeugt sind. Und das muss man ihnen auch zugestehen. Ich will ja überhaupt nicht sozusagen das in Frage stellen. Ich will nur sagen, auch viele Transsexuelle sehen diese Bewegung im Moment als schwierig an, weil sie sagen, wir wissen, wie schwer diese Entscheidung war und wie schwer wir uns getan haben und wie gut es überlegt sein muss, was man da tut. Und die selber sehen, dass dieser Hype gerade der ganzen Bewegung auch nicht gut tut und eben auch Kinder auf einen gefährlichen Weg schickt. Das heißt, auch in der Transbewegung sieht man diese Entwicklung im Moment durchaus sehr ambivalent. Aber man wagt auch nicht offen, das quasi zu thematisieren. Keiner will Nestbeschmutzer sein. Das ist das Problem.
Aber Birgit, bedeutet das nicht im Umkehrschluss, dass eigentlich diese Umwandlungsvoraussetzung, die in Deutschland immer noch gegeben ist, um sein Geschlecht auf dem Papier umwandeln zu dürfen, dass also diese Umwandlungsvoraussetzung, wenn sie wegfiele, vielleicht auch Leiden verhindern könnte, weil man sozusagen dann das Ganze nur noch als ein virtuelles Spiel betrachtet. Hin- und zurückverwandeln ist dann nur noch eine Papierangelegenheit.
Das Problem ist, das mag für die Verwaltung dann nur noch eine Papierangelegenheit sein, für die Gesellschaft und für die Betroffenen ist es ja nicht. Also,
ja, aber wenn Sie müssen sich nicht operieren lassen jetzt in dieser Annahme.
Wenn Sie sich nicht operieren lassen müssen, also wenn man das erleichtert, das ist im Übrigen, entspräche das ja auch dem Gesetzesentwurf, den zum Beispiel die Grünen bereits als Vorschlag in den Raum gestellt haben. Sie nennen das das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, weil sie sagen eben, Geschlecht soll eine Frage der Selbstbestimmung sein. Und die sagen, es sei entwürdigend, dass man wie ein Kranker behandelt wird oder dass man sich vor einem Richter rechtfertigen muss. Und wenn man das macht, dann hat man natürlich auch in Deutschland auch kurz oder lang die Problematiken, die ich beschrieben habe, jetzt schon eben mit dem Frauensport, mit allen anderen Frauendomänen, wo man dann argumentativ eigentlich keinem Mann, der einfach nur sagt, er sei eine Frau, den Zugang verweigern kann. Das könnte noch ganz lustig werden, auch in den DAX-Vorständen mit der Frauenquote später.
Genau.
Weil auch dort ja die Frage geklärt werden müsste, gilt das eigentlich nur für Biofrauen oder ist eigentlich jeder Mann, der dann kommt und sagt, ich fühle mich aber als Frau und laut Selbstbestimmungsrecht kann ich das ja auch tun und ihr diskriminiert mich, wenn ihr das jetzt nicht anerkennt. All diese Folgen werden kommen. Auch für Deutschland. Und das muss man einfach mal offen diskutieren. Will man das eigentlich mit allen Konsequenzen? Weil wir können nicht immer nur so tun, als sei das hier nur eine Frage von Toleranz und Antidiskriminierung, sondern die Folgen sind ja dramatisch für die Mehrheit der Gesellschaft. Und da finde ich, muss es wenigstens einmal offen auf den Tisch kommen, dass wir sagen, okay, diese Konsequenzen werden sich dann einstellen. Wollt ihr das oder wollt ihr nicht? Dann sollten wir das aber genauso offen einfach mal diskutieren.
Man könnte ja noch die Komponente einer zeitlichen Souveränität im Sinne der Selbstbestimmung hinzufügen und sagen, es gibt gar keine Mindestverweildauer im anderen Geschlecht, sondern man kann morgens Mann und abends Frau oder umgekehrt sein. Das würde dann vielleicht auch in die Lebensläufe von DAX-Vorständen besser passen.
Also wenn man sich den Vorschlag der Grünen vornimmt, wenn man den mal genau liest, bis in alle Absätze aller Paragraphen, die sie da so ausgearbeitet haben, dann stellt man fest, dass auch die Grünen offensichtlich an die finale Entscheidungskraft nicht glauben, dass auch sie sozusagen die Option offen lassen, dass man sich geirrt haben könnte und dass man wieder in ein neues Geschlecht wechseln möchte. Weil dieser Gesetzesentwurf, so wie er vorliegt von den Grünen, in freundlicher Zusammenarbeit mit diversen Trans-Lobby-Verbänden, vorsieht, dass man eben nur noch aufs Standesamt gehen soll, um dort sein Geschlecht zu verändern und dann soll das eben einfach mal in den Ausweispapieren geändert werden. Das ist der Vorschlag der Grünen. In einem Unterabsatz findet sich aber auch in diesem Gesetzesentwurf, dass man nach Ablauf eines Jahres sein Geschlecht erneut verändern kann. Es findet sich im Übrigen in diesem Vorschlag auch konsequent, dass das Ganze ab 14 Jahren möglich sein soll. Also nach dem Motto, mit 14 Jahren kann man seine Religion wechseln, warum auch nicht das Geschlecht? Das heißt, ab 14 könnten Jugendliche alleine zum Standesamt marschieren, auch gegen den Willen ihrer Eltern und könnten nach dem Vorschlag der Grünen jetzt ihr Geschlecht wechseln. Und nach einem Jahr könnten sie wieder hinlaufen und könnten nochmal ihr Geschlecht wechseln. Und das würde für jeden Bürger gelten. Das ist der Gesetzesentwurf der sogenannten Grünsternchen-Innen. Bitte, es mag sich einfach mal jeder ausmalen, was tatsächlich in diesem Land los wäre, wenn jeder Bürger dieses Landes, also wenn 80 Millionen jedes Jahr einmal zum Standesamt rennen könnten, um einfach frei ihr Geschlecht zu wählen, neue Ausweispapiere haben, Schüler von Mädchen zu Jungen wechseln können und nicht einmal die Eltern mehr Einspruch erheben können, bei Jugendlichen ab 14. Das könnte noch sehr lustig werden in manchen Haushalten.
Wobei es ja Fälle gibt, bei denen die Eltern auch eine entsetzliche Rolle spielen, nämlich bei der Umwandlung von Kindern, die, sagen wir mal, mit 6 Jahren sagen, ja, ich bin eigentlich was anderes oder sich anders kleiden. Die Eltern stellen fest, er spielt gerne in Frauenkleidern oder das Mädchen möchte gerne irgendwie wie ein Junge erscheinen. Phänomene, die man ja als Vater oder Mutter im normalen Alltag ständig erlebt mit kleinen Kindern, die sind ja auch mal Katze zwischendurch.
Ja, und das dürfen sie dann auch sein. Also das ist tatsächlich so, man kann ja bei, also jeder, der Kinder hat, weiß natürlich auch, wie leicht beeinflussbar Kinder sind. Wir haben ja inzwischen so Erwachsene, die das teilweise zum Projekt machen, dass sie ihre Kinder geschlechtsneutral großziehen und das Ganze bei YouTube als Videodokumentation hochladen. Das heißt, diesen Kindern wird die Aussage verweigert, ob sie ein Junge oder ein Mädchen sind. Diese Eltern glauben, sie seien modern. Was das mit den Kindern anrichtet, keine Ahnung. Diese Eltern können ja teilweise eben auch bei Kliniken vorstellig werden. In den USA haben wir das tatsächlich massiv. Wir haben dort Fachkonferenzen inzwischen, wo sich Fachmediziner darüber sinnieren, wie man zum Beispiel selbst bei einem Säugling schon feststellen kann, ob der nicht vielleicht Transgender sei. Da gibt es tatsächlich sogenannte Experten. Ich hab ein Video davon mir angeschaut, wo ich dachte, das kann wirklich nicht wahr sein, aber wo wirklich todernst eine Wissenschaftlerin erklärt, irgendwie, dass man bei auf die Frage aus dem Publikum, wie man denn eben zum Beispiel bei einem Säugling oder bei einem Einjährigen, der noch nicht sprechen kann, der das also noch selbst nicht artikulieren kann, Hinweise eben herausfiltern kann, ob da eventuell ein Transgender-Kind ist. Und die sagte, ja, also man könnte es erkennen, wenn zum Beispiel sie sich die Haargummis, die Schleifen noch aus dem Haar ziehen oder wenn sie ihren Strampler sich ständig von den Beinen runterreißen, um in wallenden Kleidern dann irgendwie herumzulaufen, das sei ein Zeichen, könne ein Zeichen sein. Und da habe ich kurz überlegt, irgendwie, was wollten mir meine Jungs eigentlich sagen, die sich ständig nackt ausgezogen haben. Ja, mein Sohn wollte auch mal Nagellack haben, hat er auch bekommen. Meine Tochter hat wiederum ihre Spangen auch ständig aus dem Haar gezogen. Eine davon hat sie auch verschluckt. Wir haben da noch ein schönes Röntgenbild von. Was waren meine Kinder sozusagen auf dem Weg in eine Transition und ich habe sie nicht verstanden richtig. Ja? Das heißt, wir haben Leute, wir haben Eltern, die mit 6-Jährigen vorstellig werden, weil die angeblich Gender sind. Wie leicht kann man so ein Kind beeinflussen? Wir haben inzwischen auch das, ein dokumentierter Fall, wir haben Sorgerechtsstreitigkeiten, die darüber entbrennen. Ein Junge, wo die Mutter behauptet, er will unbedingt ein Mädchen werden, der Vater sagt, der Junge ist ein Junge und will auch Junge sein. Die Eltern sind getrennt, sie sind im Sorgerechtsstreit, man weiß gar nicht, worum geht es hier eigentlich? Geht es hier eigentlich darum, dass wer hier Recht bekommt? Geht es hier um das Sorgerecht? Am wenigsten geht es wahrscheinlich um diesen Jungen noch. All diese Dinge passieren aber natürlich, wenn man einmal anfängt, ein System ins Rollen zu bringen und diese Optionen zu öffnen, auch für selbst für Kinder unter 10 Jahren und die Eltern das auch noch befördern, dann kommt man tatsächlich in ganz schwierige Bereiche und man kann nur sagen, eins ist auf jeden Fall klar, das Opfer sind die Kinder, jedes Mal, jedes einzelne Mal.
Was da ins Rollen gebracht wird von Lobbyverbänden, du sprachst schon davon, das ist ja eigentlich eine Sammlung von erschreckenden und traurigen Geschichten. Und eigentlich lehrt uns die ganze Thematik, weil es ja um Seinsfragen geht, Zugehörigkeit zum Geschlecht ist so etwas Essentielles und Tiefes, dass man eigentlich eher demütig sein müsste. Aber diese Lobbyverbände treten dermaßen laut und militant auf. Woher glaubst du, kommt die Energie, die gesellschaftliche und politische Energie bei dieser Thematik?
Es ist ganz schwierig in einem Feld, das ja sehr persönlich ist. Die Frage der Geschlechtlichkeit, die Frage, wer wir sind, ob wir ein Mann oder eine Frau sind oder wie wir unsere Sexualität leben, das ist ja für jeden Menschen eine unglaublich persönliche Angelegenheit, die jeden von uns eben ja mitnimmt. Gerade auch, wenn man sich darin nicht sicher ist, wenn man selbst verunsichert ist. Das heißt, über ein Thema politisch zu sprechen, das Menschen aber emotional berührt, ist immer kompliziert. Und die Gefahr, dass man den Emotionen freien Lauf lässt und nicht mehr in der Lage ist, auf die Sachebene zu wechseln, ist hier besonders gegeben. Und es zeigt sich jetzt eben in einer Diskurslage, die ja sowieso nicht nur im Feld der LGBT-Rechte und der Frage der von Mann und Frau sein im Moment ja sowieso eskaliert auf vielen Ebenen, dass eine sachliche Debatte nicht mehr möglich ist, weil die betroffenen Verbände mit einer derartigen Aggression auf jeden Widerspruch reagieren, dass wir eben nicht mehr unterscheiden zwischen Sachthemen und zwischen einem unterschiedlichen Positionen, sondern jeder Widerspruch wird als Angriff auf die eigene Identität empfunden. Und entsprechend empfindlich reagiert man auch. Und das Ganze wird jetzt gepaart aber mit einer Mediengesellschaft, die hypersensibel auf jede emotionale Schieflage reagiert, die sofort eskaliert, gerade in den sozialen Netzwerken, die sofort einen Shitstorm vom Zaun bricht, nicht, wenn jemand sich falsch verstanden oder falsch behandelt oder falsch angesprochen fühlt. Das heißt,
und die natürlich jede Menge Opferdividenden auszahlt.
Die Opferdividenden auszahlt und die vor allen Dingen den Opfern huldigt im Moment. Also im Moment ist sozusagen jeder, in dieser Gemengelage ist jeder Opfer, der sich als Opfer fühlt. Es ist also nicht mehr nötig, einen tatsächlich jemanden zu diskriminieren. Das muss nicht mehr faktisch nachgewiesen sein, sondern es reicht völlig aus, dass jemand sich selbst diskriminiert fühlt, dann hat er gefälligst als Opfer behandelt zu werden und hat auch Anspruch, Opfer zu sein. In diesem Diskurs können wir natürlich sachlich nicht mehr sprechen. Und das genau beobachten wir jetzt gerade, deswegen auch zum Beispiel die Aggressivität am Beispiel von J.K. Rowling, dass man sozusagen sachlich gar nicht mehr über das Thema reden kann, sondern jeder, der widerspricht und jeder sagt, Moment, da ist ein Problem, ist sofort Transhasser, da ist man transphob. Jeder, der beim Thema Homosexualität widerspricht und sei es nur in einer Kleinigkeit, ist sofort Homohasser. Wir haben sozusagen gar keine Möglichkeit mehr in manchen Themenkomplexen Rede und Gegenrede, Argument und Gegenargument zu tauschen, weil jedes Gegenargument inzwischen als Hate Speech, als Hassrede deklariert wird und man sofort bereit ist, eben derjenigen, der das ausspricht, sofort aus dem Diskurs zu werfen, anstatt dem überhaupt und nur zuzuhören. Also wir sagen nicht mehr, okay, du hast eine andere Meinung und die ist falsch, weil 1, 2, 3, ich zähle dir mal ein paar Fakten auf, sondern es wird gesagt, du hast eine andere Meinung und damit verletzt du mich emotional und damit missachtest du mich, damit diskriminierst du mich und deswegen bist du ein Unmensch und deswegen lassen wir dich gar nicht mehr hier mitsprechen und du musst rausgeworfen werden aus dem Diskurs. Ja, so kann man natürlich politisch überhaupt nicht mehr diskutieren.
Ist nicht so ein Teil des Treibstoffs bei dieser Debatte auch erotischer Natur? Ich will genauer erklären, was ich meine. Man hat es auch in der Schwulen- und Lesbenbewegung gesehen, die ich in gewisser Weise auch für Vorläufer dessen halte, was wir jetzt in der Transgender-Bewegung erleben, dass da eine der tiefsten Gewalten im menschlichen Dasein, nämlich Sexualität im Sinne von Erotik, im Sinne von Begehren, im Sinne von Körperlichkeit mitspielt und dass man sozusagen das ultimative Experiment mit dem eigenen Körper wagen will, weil es so wie Sex selbst eine Transgression, eine Grenzüberschreitung ist.
Ja, natürlich, wie soll ich sagen, ist das sehr, sehr klar eine Debatte, die sozusagen an die, also die Grenzüberschreitung ist, glaube ich, in der Tat etwas, was systemimmanent ist und was eine ständige Herausforderung in dieser Debatte darstellt. Es geht ja gerade darum, eben etablierte Grenzen zu überschreiten. Also das, was ich als Normalität bezeichne, die gebrochen werden soll. Das ist ja systemimmanentes Programm und man kann es auch durchaus psychologisch und menschlich nachvollziehen, auch die Aggressivität des Themas oder auch eben diese ständige Spannung, weil wenn Menschen sagen, ich bin nicht heterosexuell, sondern egal wie, sagen wir mal anders, aber nicht heterosexuell. Das heißt, ich bin ständig auf Konfrontation oder mit einer Mehrheitsgesellschaft, die mit ihrer, wie sie es nennen, Heteronormativität mir ständig widerspiegelt, dass ich anders bin als die Norm, dass ich quasi eine Ausnahme darstelle von einer Norm, dann ist das natürlich eine ständige Kränkung der menschlichen Natur, gepaart aber auch mit dem persönlichen Unvermögen, sich zu verändern. Also ich kenne einige Schwule, die sagen, ich bin genauso schwul, wie du heterosexuell bist und ich würde das auch bejahen bei denen. Also die sagen, ich kann mich ja gar nicht ändern, ich bin genauso, mein Sexualtrieb ist genauso triebgesteuert, wie du mit deinem Sexualtrieb triebgesteuert bist. Das heißt, und ich will es auch ausleben und ich will es ausleben dürfen und ich will von dir nicht gemaßregelt werden oder verurteilt werden deswegen. Ja, das heißt, es trifft so tief drin und es will gelebt werden. Es will, diese Grenzen wollen gebrochen werden. Man will dazugehören. Und an diesem Punkt haben wir nur plötzlich einen Kurswechsel zu beobachten. Wir sehen also, dass diese Leute, die früher dafür kämpften, einfach nur, dass sie sagten, wir wollen aber einfach nur Teil eurer Mehrheit sein. Wir wollen dazugehören, wir wollen nicht ausgegrenzt werden, aber wir wollen auch nicht so sein wie ihr. Dass die jetzt plötzlich aber eine Gegenbehauptung in den Raum stellen und diese aber auch sehr aggressiv vorantreiben, nämlich dass sie sagen, eure Normalität ist gar nicht normal, sondern wir sind eigentlich diejenigen, die bereits die Erleuchtung erfahren haben und wir müssen eure Normalität einfach nur dekonstruieren. Ihr habt nur schon so lange darin gelebt in dieser Matrix, dass ihr das gar nicht mehr merkt. Und es gibt gar kein Normal. Das ist eigentlich das Neue, dass wir quasi mit einer Minderheit konfrontiert sind, die sagt, ihr seid gar nicht normal. Und wir müssen eure Normalität zerstören, damit wir endlich die freie Gesellschaft und die freie Vielfalt der Geschlechter haben, weil dann sind sie auch nicht mehr sozusagen konfrontiert mit einer Mehrheitsgesellschaft, wo sie sich selber immer nur als Minderheit wahrnehmen, sondern dann haben wir sozusagen eine große bunte Vielfalt. Das ist der Traum, der dahinter steht. Zu sagen, wir sind nicht mehr ausgegrenzt und wir fallen auch gar nicht mehr auf, weil so etwas wie normal gibt es gar nicht mehr, sondern es gibt nur noch bunt. Das ist so die Theorie.
Es gibt eine liberale Stimme in mir, die bei vielen Themen und eine Zeit lang auch bei diesem gesagt hat, ach, stört doch nicht, lasst sie doch glücklich sein, ist ja auch nett, wenn es ein bisschen bunter wird. Aber du würdest sagen, dass wir jetzt bei dieser Thematik in eine Phase der Auseinandersetzung, ja, des Geschlechterkampfs in einem gar nicht bipolaren, sondern ganz neuen Sinn eingetreten sind, wo man sich mit dieser scheinliberalen Haltung, sage ich jetzt mal, fast schuldig macht, durch Weggucken.
Na, sagen wir es mal so, man kann ja immer wunderbar liberal sein, solange es einen persönlich nicht betrifft, ne? Also die liberale Haltung reicht ja nur so weit, solange ich nicht für Dritte mitentscheide, ob sie auch liberal sein müssen oder ob es für sie Konsequenzen hat. Ich glaube, dass ein Großteil der Gesellschaft unterschreiben kann, und da würde ich mich dieser liberalen Grundhaltung auch anschließen, die du gerade skizziert hast, dass man sagt, lass doch die Menschen leben, wie sie wollen. Und wenn sie anders leben wollen und wenn sie nicht in einer traditionellen Familie, sondern allein zu dritt, zu viert oder mit wem auch immer leben wollen, sich sexuell austauschen wollen, lass sie doch. Wer bin ich denn, dass ich anderen Menschen vorschreibe, wie sie zu leben haben? Das würde ich absolut unterschreiben. Aber wir müssen ja sozusagen die Konsequenzen auch juristischer Natur, wenn wir Gesetze machen, müssen wir sie zu Ende denken. Wenn wir sagen, alles ist gleichberechtigt, dann müssen wir auch danach fragen, wie weit geht denn dann diese Gleichberechtigung? Und dann kommen wir an so Punkte wie steuerliche Gleichsetzung. Einfach mal rein praktischer Natur. Wir kommen an die Frage, dürfen die dann auch Kinder haben? Und wenn sie selber nicht zeugen können, wie müssen wir ihnen dann helfen, zu einem Kind zu gelangen? Und wenn ja, auf welchem Weg? Und gibt es dann noch irgendwelche Grenzen? Wenn wir sagen, es ist, jeder darf leben, wie er will, eben, gilt das auch für die Umkleidekabine? Gilt das für das Frauengefängnis und so weiter? Das heißt, die Tatsache, dass ich sage, du kannst doch gerne leben, wie du willst, du kannst auch gerne in dem Geschlecht leben, wie du willst, ist einerseits eine schöne liberale Grundhaltung, hat aber Konsequenzen durchaus auch für die umliegende Gesellschaft. Und diese Konsequenzen müssen wir vorher einmal ansprechen und müssen sie aushandeln und müssen schauen, bin ich dann immer noch der Meinung, dass das so geht? Also ganz konkret, muss ich akzeptieren dann im Schwimmbad, dass die Transfrau mit ihrem immer noch existenten Penis, weil wir ja nicht mehr verlangen, eine Operation, genauso in der Umkleidekabine im Schwimmbad mit meiner 12-jährigen Tochter steht und sich dort umziehen darf, weil das eine ja das andere bedingt, und darf ich da noch widersprechen oder darf ich dann eine andere Haltung haben und darf ich noch sagen, das eine ist, wie du lebst, das andere ist, wenn jetzt zum Beispiel meine Kinder betroffen sind und die vielleicht ein Problem damit haben oder auch ich persönlich ein Problem damit habe als Frau. Man kann ja nicht einfach nur sagen, ja, lebt doch, wie ihr wollt, sondern wir müssen Lösungen schaffen, im Übrigen auch für die Transfrauen im Gefängnis. Wir hatten in Bayern zum Beispiel eine Transfrau, die auch eben schon umoperiert war, das heißt, sie sah optisch auch wie eine Frau aus. Sie war in der U-Haft und musste in Einzelhaft sitzen, weil man für sie keine vernünftige Unterbringung hatte, weil auch keiner wirklich eine Lösung hatte. Sie war bei den Männern untergebracht, hatte selbst aber Angst, als Transfrau dort unter Männern zu leben, was ich auch völlig nachvollziehen kann. Gleichzeitig hat man sie eben in Deutschland aber auch nicht ins Frauengefängnis eingewiesen, sondern sie saß dann also in Einzelhaft, was eigentlich eine verschärfte Haftbedingung bedeutet, eine Isolation, die für sie auch nicht gut ist. Wir sehen, es hat rechtliche Konsequenzen, es hat praktische Konsequenzen für die Betroffenen selbst, aber auch für ganz, ganz viele Menschen in ihrem Umfeld, an ihren Arbeitsplätzen, in ihren Berufen und so weiter. Und wir können nicht so tun, als seien diese Probleme nicht da. Also wenn man das alles will, dann muss man sich auch mit den harten Konsequenzen der Realität befassen und muss Lösungen formulieren. Und dann bin ich sehr gespannt, wie viele noch für all das sind, wenn sie realisieren, dass es für ihren eigenen Alltag ja doch einschneidende Dinge bedeutet.
Noch normal, das lässt sich gendern. Das ist der Titel eines neuen Buchs von Birgit Kelle, über das wir heute sprachen. Eines Buchs voller Details und Fakten und Argumenten. Erschienen ist es gerade im Finanzbuch Verlag. Und das war In Dubio, der Podcast der Achse des Guten mit Burkhard Müller-Ulrich am Donnerstag, dem 24. September. Die nächste Ausgabe kommt wie gewohnt am Sonntag. Dann reden wir wie ebenfalls gewohnt zu viert über den geballten Wahnsinn der Woche. Bis dahin, Ihnen allen eine gute Zeit.